Herzlich willkommen zu Amazing Discoveries News. Gender Mainstreaming oder auch die Gleichberechtigung aller sexuellen Ausrichtungen, immer wieder wird dies thematisiert. Jetzt hat der Erlanger Theologieprofessor Reinhard Slenzker ein Gutachten zu diesem Thema erstellt. Dabei ist er zu dem Schluss gekommen, dass die Gender-Ideologie weder mit der Wissenschaft noch mit Gottes Schöpfungsordnung begründet und vertreten werden kann. Gegenüber der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA sagte Slenzker, Gender Mainstreaming gehe davon aus, dass die sexuelle Orientierung frei wählbar sei. Damit würde die Unterscheidung der Geschlechter, wie sie in der Schöpfung zu finden ist, geleugnet und letztlich die tragenden Grundlagen der Gesellschaft zerstört. Dieser bedenklichen Entwicklung müssten Kirche und Politik Einhalt gebieten. Nach der Beobachtung von Slenzker hat sich die Gender-Ideologie in Theologie und Kirche sehr weit verbreitet. Die Einrichtung eines Studienzentrums der Evangelischen Kirche in Deutschland für Genderfragen in Hannover 2014 zeige seiner Meinung nach, dass die Gender-Ideologie im heutigen Protestantismus eine beherrschende Rolle einnehme. Die Heilige Schrift werde nicht mehr als Wort Gottes anerkannt, und so würden Meinungen und Forderungen von Menschen zur Autorität in der Kirche. Der Theologe fordert deshalb Kirche und Politik auf, Verantwortung zu übernehmen, um besonders auch Kinder zu schützen. Denn wenn die Entwicklung so weitergehe, würden bald auch in Deutschlands Schulen andere Lehrpläne eingeführt. Schweden praktiziert etwa bereits seit Jahren eine stark genderneutrale Erziehung und hat zum Beispiel ein drittes Geschlecht eingeführt. Zum ersten Mal seit der Reformation hat die evangelische Kirche in Deutschland Papst Franziskus offiziell nach Deutschland eingeladen. Der IKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom sagte bei einer Privataudienz am 6. Februar mit dem Papst in Rom, dass sich die evangelische Kirche in einer besonderen Verantwortung für die weitere Entwicklung der Ökumene sehe, da die Spaltungen in Deutschland mit der evangelischen Kirche begonnen hätten. Zuvor hatten sich bereits Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich und Rainer Haseloff, beide CDU, sowie Bodo Ramelow von der Linken um einen Papstbesuch in Deutschland im Jahr des Reformationsjubiläums bemüht. Bei der etwa einstündigen Audienz wurden auch die Streitpunkte zwischen den Kirchen angesprochen, insbesondere die Frage des gemeinsamen Abendmahls. Bedford Strom bekräftigte während des Gesprächs mit dem Papst, dass er sich freue, wenn miteinander der Weg zu noch größerer eucharistischer Gemeinschaft gesucht werde. Der Grundstein für diesen gemeinsamen Weg zwischen der evangelischen und der römisch-katholischen Kirche wurde bereits im vergangenen Jahr gelegt, als sich der Papst und die Spitzen des Lutherischen Weltbundes zum Auftakt des Reformationsjubiläums im schwedischen Lund trafen. Sie unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung, in der sich beide großen Kirchen verpflichteten, an den strittigen Fragen der Eucharistie und der Ämterfrage gemeinsam weiterzuarbeiten. An der Audienz diesen Februar nahm auch der Präsident der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, teil. Er betonte die historische Bedeutung der Einladung nach Deutschland und drückte seine starke Hoffnung aus, dass der Papst ihr nachkommen werde. Obwohl Papst Franziskus keine klare Antwort während der Audienz gab, ist es möglich, dass er die Einladung der Evangelischen Kirche Deutschland annimmt. Während der Papst die deutsche Delegation in seiner privaten Bibliothek begrüßte, versuchte er, seinen Bemühungen um christliche Einheit neuen Nachdruck zu verleihen. Es werde keinen Rückschritt auf dem Weg zur Einheit geben, versicherte er der Delegation. Der Papst drängte darauf, dass die evangelische und die katholische Kirche den Dialog und die gemeinsame Zusammenarbeit intensivieren. Die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr der Reformation sind zahlreich. In Nürnberg im Heilig-Geist-Saal findet derzeit eine Vortragsreihe statt, die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Reformation aus einem von ökumenischen Trends unabhängigen und sehr aufschlussreichen Blickwinkel beleuchtet. Unter dem Titel 500 Jahre Reformation am Ziel oder am Ende werden noch bis zum 18. März jeden Abend Pastor Olaf Schröer und Professor Dr. Walter Veit auftreten. Wir haben Dr. Veit einige Fragen gestellt. Guten Abend, Professor Dr. Veit. Was findet diese Woche hier im Heilig-Geist-Saal statt?
Guten Abend. In diesem Saal findet statt eine Vortragsreihe über die Reformation. Denn in diesem Jahr haben wir natürlich das Reformationsjubiläum. Und die Fragen werden diskutiert, ob die Einigkeit, die jetzt wieder gesucht wird in den verschiedenen Konfessionen, Katholizismus, Protestantismus, ob das eine Einheit ist, die sich beruht auf veränderten Umständen. Ist sie biblisch, ist sie nicht biblisch? Hierüber wird diskutiert.
Vielerorts werden ökumenische Feiern zum Reformationsjubiläum abgehalten. Inwieweit hat sich die römisch-katholische Kirche in den letzten Jahrzehnten verändert, sodass gemeinsame Gottesdienste zwischen Protestanten und Katholiken möglich geworden sind?
Die katholische Kirche hat sich gar nicht geändert. Wenn jemand sich geändert hat, dann ist es der Protestantismus. Denn genau das, was beim Konzil von Trient gelehrt wurde, wird heute auch noch gelehrt und bestätigt durch die katholische Kirche. Nichts hat sich geändert. Nur die Art und Weise, wie gehandelt wird, hat sich geändert. Und die Worte, die gebraucht werden, die sind so raffiniert und so fein zusammengelegt, dass man das gleiche Ding sagen kann mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Meinungen. Und da muss man sehr vorsichtig sein, wenn wir die Aussagen der katholischen Kirche studieren. Denn der Wortlaut ist sehr wichtig. Was sagen sie wirklich und nicht nur, was scheinen sie zu sagen?
Was würde Martin Luther zur heutigen Entwicklung sagen?
Ein Kompromiss, hat Martin Luther gesagt, ist zu den bestimmten Lehren oder den Sonderlehren des Protestantismus nicht möglich. Rechtfertigung durch den Glauben, allein durch den Glauben gerettet zu werden. Ein Kompromiss ist da nicht möglich. Aber es scheint, dass die verschiedenen Konfessionen einen Kompromiss erreicht haben. Wie können zwei Ansichten, die total unterschiedlich sind, vereinbart werden? Und weshalb soll das geschehen? Papst Franziskus hat gesagt, wenn ein Christ angegriffen wird in einem Terroranschlag, dann wird er nicht gefragt, zu welcher Konfession gehört er. Und darum ist das Christentum eins, weil der Name alleine ist schon das Ziel. Aber Wahrheit bleibt Wahrheit. Kann Wahrheit und Unwahrheit miteinander gehen? Das ist die Frage.
Wie ist Papst Franziskus einzuordnen?
Er ist ein schlauer Mensch und er gebraucht das Sanftmütige, um Menschen zu besänftigen. Aber ich glaube, hinter den Kulissen ist er knallhart. Und er weiß, was sein Ziel ist und er hat sein Ziel im Auge und er glaubt, er hat es schon erreicht und er wird nicht loslassen, bis er es ergriffen hat. Und ich glaube, wir werden bald wieder sehen, was der Geist des Katholizismus wirklich ist. Denn so wie er war im Mittelalter, so wird er wieder sein in unserer Zeit.
Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung des Protestantismus ein?
Wenn der Protestantismus den König ihrer Religion an zweiter Stelle stellen und die Autorität des Papstes wieder akzeptieren, dann sind wir an der gleichen Stelle, wo die Juden waren, als sie sagten, wir haben keinen König außer den Kaiser. Und das ist der Anfang des Endes. Wenn da eine Zusammenkunft ist, aufgrund von Tradition oder um Umweltumstände oder Nationenstreit und so weiter. Ist das eine Grundlage für eine Basis, um zusammenzuarbeiten? Ja oder nein?
Kommen wir noch einmal zurück zu Martin Luther. Wo begann bei ihm der Bruch mit der römisch-katholischen Kirche?
Martin Luther hat die Bibel studiert. Martin Luther hat gemerkt, dass das, was in der Bibel steht, nicht übereinstimmt mit das, was Rom verkündigte. Das Ablasssystem war der Auslöser. Aber das war nur der Anfang. Denn das Ablasssystem führt zu der Frage, wie findet Erlösung statt? Und das wiederum hat zu tun mit dem Charakter Gottes. Und wer bewirkt die Erlösung? Sind es wir? Ist es Gott? Wie funktioniert das? Und er hat seine Theologie auf die Bibel gegründet. Und Olof Schröer und ich geben hier Vorträge über dieses Thema. Und wir gebrauchen die Bibel als Maßstab und die Aussagen der verschiedenen Konfessionen und vergleichen das mit der Bibel.
Professor Dr. Veit, Sie sind weit gereist, kommen aus Südafrika, um hier in Deutschland Vorträge zu halten. Was motiviert Sie dazu?
Naja, ich glaube, diese Botschaft ist eine weltweite Botschaft. Die Welt muss meiner Ansicht nach gewarnt werden, dass wir haben keinen König außer Christus. Und somit will ich diese Botschaft so weit verbreiten, wie Gott es mir ermöglicht. Es gibt viele Länder, wo dieses ökumenische Verhalten, naja, sehr stark geprägt ist. Nordamerika, Afrika, pazifischen Ländern. So, ich glaube, wir werden beschäftigt sein in der kurzen Zeit, die wir noch haben.
Vielen Dank für das Interview und einen schönen
Bitte
Abend
sehr,
nach Nürnberg.
Danke.
Vergangenen Samstag, den 11. März, wurde in Hildesheim, Deutschland, ein großer ökumenischer Buß- und Versöhnungsgottesdienst gefeiert. Die evangelische Luther-katholische Kirche als Geste der Versöhnung im Reformationsjubiläum ein. Unter den 400 geladenen Gästen aus Kirche und Politik befanden sich unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die katholischen und evangelischen Kirchenvertreter stellten die Veranstaltung unter das Motto Heilung der Erinnerung. Bereits im Jahr 2016 hatten die beiden großen Kirchen eine gemeinsame Erklärung mit dem Titel Erinnerung heilen, Jesus Christus bezeugen, herausgegeben, nach deren Leitlinien das Reformationsgedenken 2017 gestaltet werden soll. Die meisten Veranstaltungen im großen Jubiläumsjahr der Reformation stehen unter dem Banner der Versöhnung. Auch in Hildesheim wurden die Gemeinsamkeiten betont, es wurden aber ebenso die noch vor den beiden großen Kirchen liegenden Aufgaben erwähnt, zum Beispiel einen Weg für eine gemeinsame Feier des Abendmahls zu finden. Dieses Element fehlte noch bei der Feier. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.